das heutige Thema. Oh, also, das heutige Thema in der Predigtreihe Zunehmen in Heiligkeit ist die Wirkung überfließender Liebe. Die Wirkung überfließender Liebe. Und ich habe gedacht, nichts illustriert dieses überfließende Meer als so ein kaskadierender Brunnen. Wir mögen das oberste Teil sein, wo das Wasser gerade so raussprudelt, und wir mögen uns so klein fühlen wie nur was, aber wenn genügend durch uns durchfließt, kann Größeres gefüllt werden und noch Größeres und noch Größeres. Im Neuen Testament findet sich der Begriff der Liebe im Zusammenhang mit Agape, Liebe gleich Agape, die göttliche Liebe, insgesamt 118 Mal, also die Liebe, und 552 Mal im Wortstamm, also überall da, wo im Prinzip Liebe, Lieben, geliebt als Adjektiv und so weiter vorkommt. 552 Mal. Was denkt ihr, wer spricht in der Bibel, im Neuen Testament, am meisten über die Liebe? Wer? Paulus, Saulus, Jesus war da. Wer bietet noch was anderes? Johannes, ja. Gut. Also, wenn es darum geht, dann haben wir wahrscheinlich den Hauptredner. Aber wenn man mal jetzt die menschlichen Autoren anguckt, dann hat unser Freund da drüben recht. Es ist tatsächlich Paulus. Nicht Johannes, obwohl man denkt, ja, da gibt es ja den ersten Johannesbrief, da ist so viel von der Liebe die Rede, das muss Johannes sein. Nein, es ist Paulus. Und zwar 75 Mal benutzt das Wort Agape als Substantiv und 285 Mal den Wortstamm. Das heißt, da wird deutlich, ich meine, er hat einen Großteil des Neuen Testamentes geschrieben, aber absolut, ich glaube absolut in den Verszahlen ist er weiter hinten dran, ja, wenn man die Evangelien und so weiter anguckt. Also er hat nicht von der Menge her das meiste geschrieben, aber doch einige der meisten. Er hat die meisten Bücher geschrieben. Für Paulus, wenn man sich den ersten Thessalonicher Brief anschaut, dann war das Wort Liebe nicht einfach nur ein Begriff, den man halt so als Christ so im Mund haben muss, um fromm dazustehen. Für Paulus war der Begriff Liebe etwas, was er gelebt hat. Die Liebe zu den Thessalonichern lässt ihn beständig an sie denken. Es verlangt ihn nach ihnen. Und er kann sich fast nicht zurückhalten. Er leidet darunter, dass er nicht zu ihnen gekommen ist. Und wir lesen heute einen kurzen Predigttext. Also dementsprechend wird die Predigt auch nicht so lang gehen. Da heißt es, unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Ließe sich eines darüber sagen, speziell über den letzten Teil des letzten Verses. Den Teil lassen wir mal weg, was das alles bedeuten könnte. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, worum es heute geht. Die Wirkung von überfließender Liebe. Es ist sein Gebet, dass Gott ihren Weg wieder zu den Thessalonichern richtet. Dass er sie wieder auf diesen Weg bringt. Denn Paulus weiß, er kann planen, aber Gott letztendlich lenkt seinen Schritt. Und er hat schon erlebt, dass manche Türen aufgegangen sind und manche Türen nicht aufgegangen sind, verschlossen waren und er andere Wege einschlagen musste. Und insofern ist sein Gebet, dass Gott seinen Weg so leitet, dass er wieder dahin kommt. In Vers 10 spricht er davon, dass er und seine Begleiter zu ihnen kommen möchten, weil sie sehen, dass die Thessalonicher noch einen Mangel haben. Noch nicht komplett sind als Christen. Und keiner von uns ist komplett. Wir haben alle noch Mangel im Wachstum. Wir alle können zunehmen. Deshalb unsere Predigtreihe. Da war noch einiges, was sie nicht wussten, was sie nicht kannten und was sie nicht hatten. Und Paulus wollte ihnen zur Fülle verhelfen. Aber Er sieht auch seine begrenzten Möglichkeiten. Ich kann nicht, wie ich will. Ich würde gern, mein Herz zieht es dahin, aber ich kann nicht. Was macht man also, wenn man nicht kann? Man fängt an zu beten und wendet sich an den, der etwas tun kann, jenseits der eigenen Möglichkeiten. Und das tut er. Deshalb bittet er für sie, dass Gott, der Herr, eine sie vollkommen überfließend mit seiner Liebe macht. Einer Liebe, die sich zuerst gegenüber den Glaubensgeschwistern auswirkt und dann auch gegenüber den anderen Menschen. Wir heutigen Christen, wir sind so individualistisch, dass wir denken, ja, die Geschwister zu lieben ist eigentlich egoistisch. Wir haben ja eine Berufung, rauszugehen und die Welt zu lieben, die Menschen in der Welt zu lieben, um sie zu erreichen. Ja, und Geschwister lieben, ja, das können wir auch noch irgendwann, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, die Menschen, die verlorenen Menschen zu lieben, damit die zum Glauben kommen. Manche denken, sie hätten gar nicht die Kapazität, beides zu tun. Und manchmal ist es ja so, hat man den Eindruck. Aber ich möchte uns erinnern an etwas, was Jesus gesagt hat. Und er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht daran, dass ihr möglichst emsig nach draußen geht und allen vom Evangelium erzählt und nichts von dem, was ihr erzählt, irgendwo sichtbar ist. Jesus sagt, es muss das, was ihr verkündigt, das muss bei euch sichtbar sein, letztendlich. Wie können die Nicht-Christen sehen, dass wir einander lieb haben? Dadurch, dass wir möglichst viel soziale Aktivitäten machen, sich um uns, um Arme, Bedürftige kümmern, etc. Ich glaube, es fängt ganz normal an. Es kann dort enden, aber es fängt dort an, wo wir liebevoll miteinander umgehen und andere es sehen dürfen. Das heißt, wenn wir unser Leben teilen mit unseren christlichen Freunden, mit unseren Brüdern und Schwestern und gleichzeitig Nicht-Christen dabei haben, damit die sehen, so gehen die miteinander um. So sieht deren Gemeinschaft aus. Und dann natürlich, wenn es in die Öffentlichkeit geht, dass wir als Christen füreinander einstehen. Dass wir, wenn es einem Christen schlecht geht, aus irgendwelchen Gründen, wir uns um diesen Christen kümmern, damit er nicht alleine ist. Wir sein Leid teilen. Und dann natürlich in der Gemeinde auch. Die Idee in der ersten Kirche war nie, man muss erst besonders heilig sein, damit man zur Kirche kommen kann. Sondern da wurden die Leute eingeladen in Gottesdienst, in die Gemeinde, damit sie sehen konnten, sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist unter diesen Jüngern. Also unsere erste Priorität ist Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Warum ist es so? Paulus wusste um die Bedeutung der Agape, ihre Wirkung, was sie im Leben der Christen bedeuten und bewirken kann. Deshalb ist dieses Thema heute so wichtig. Und Jesus sagt in Matthäus 24:12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Nun, das ist eine Aussage über die Endzeit. Aber die Christen aller Epochen wähnten sich jeweils in der Endzeit, weil sie waren auf dem Weg zum Ende hin. Auch wir sind heute auf dem Weg zum Ende hin. Wir wissen nicht, wie lange es noch bis zum Ende geht, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und man kann schon beobachten, dass die Liebe in vielen am Erkalten ist. Wie sonst wäre es erklärbar, dass man menschliches Leben im Mutterleib kaltblütig umbringt. Dazu braucht es eine erkaltete Liebe. Aber ich will das gar nicht jetzt groß thematisieren. Es ist für mich nur so ein Indikator für eine Zeit, in der wir leben. Unterschiede zu machen, wenn es um unterschiedliche äußere Merkmale geht, wäre eine andere Form von Lieblosigkeit, von erkaltender Liebe. Und ich will das Wort Rassismus gar nicht groß thematisieren, weil ich persönlich nicht von Rasse rede. Aber weil wir in dieser Zeit leben, in der die Liebe in vielen erkaltet ist, deshalb ist dieses Thema umso mehr wichtig für uns als Christen. Deshalb wollen wir heute darüber reden, welche Wirkung es hat, wenn wir die göttliche Liebe suchen und uns von ihr füllen lassen und was diese göttliche Liebe in unserem Leben bewirken kann, wenn wir es ihr denn zulassen. Jesus sagt seinen Zuhörern dann weiter: Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Um ausharren zu können, braucht es eine gewisse Festigkeit. Man muss fest sein. Innerlich fest sein. Man muss eine gewisse innere Stärke haben. Und da rede ich nicht von diesem neumodischen Wort der Ich-Stärke. Ich brauche keine Ich-Stärke. Ich brauche die Stärke, die in meinem Herzen entsteht, durch das, worüber wir heute reden. Meine Stärke ist nicht meine Stärke, sondern ist Gottes Stärke in mir. Unser Text sagt, und ich raff ihn mal ein bisschen zusammen: Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe, um eure Herzen zu befestigen. Das ist im Prinzip der Hauptgedanke. Dieses Umzu macht das Ziel deutlich. Wir sollen fest werden. Wir sollen im Herzen befestigt werden. Das ist das, was uns fest macht. Nicht, dass ich an mein eigenes Ich appelliere. Was ist das Ziel? Also ein befestigtes Herz. Wie kommt das zustande? Durch ein Herz, ein Leben, das überfließt mit der Liebe Gottes, das überfließend erfüllt ist mit der Liebe Gottes. Diese Liebe ist das bedingungslose Ja. Das unabänderliche Ja. Und das nicht zu verlierende Ja Gottes zu dir und mir. Und das lässt unser Herz fest werden, wenn Gott zu uns dieses unabänderliche, unverlierbare Ja zu uns hat, dieses bedingungslose Ja. Das macht dein Herz und mein Herz fest. Nichts anderes. Und dieses Ja drückt sich im Prinzip in dieser Liebe aus. In Hebräer 13, 9 sagt Gott: Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umhertreiben, denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Nun, warum steht hier Gnade und nicht Liebe? Weil Gnade die praktische Konsequenz von Gottes Liebe ist. Wenn wir Gottes Liebe zulassen, lassen wir Gottes Gnade zu. Die Elberfelder Bibel übersetzt: Es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Das griechische Wort für fest bedeutet noch unerschütterlich, beständig, zuverlässig, sicher. Was ist mit einem Herzen, das unsicher ist, das unbeständig ist, das leicht zu erschüttern ist? Was ist mit so einem Herzen? Es sucht nach Sicherheit. Es sucht nach etwas, was ihm Beständigkeit, was ihm Festigkeit, was ihm Sicherheit gibt. Es sehnt sich nach Sicherheit. Und es sucht diese Sicherheit oft, worin? In Menschen. Diese Person hat mir Halt gegeben. Ohne diese Person wäre ich nicht, was ich bin. Wie oft hat man diese Sätze schon gehört? Da ist jemand anderes zur Sicherheit geworden, zum Anker des Lebens. Ein Herz, das nicht fest ist, ist leicht umzustimmen. Es hat keine feste eigene Meinung. Es ist ängstlich. Es hält auch Konfrontationen in Fragestellungen, Kritik und andere Meinungen nicht aus. Wenn wir nicht feststehen, dann können wir letztendlich diese Dinge nicht aushalten. Sie stellen uns ständig in Frage, sie verunsichern uns. Der Hebräertext sagt, Gnade kann ein Herz fest, beständig, zuverlässig, sicher machen. Die Gnade Gottes. Es ist nicht irgendeine Gnade, sondern diese Gnade, die sich darin äußert, dass er uns unsere Sünden durch Jesus vergibt. Dadurch, dass er uns ein neues Herz gibt, einen neuen Geist und dadurch, dass er seinen Heiligen Geist in unser Inneres hineingibt. Damit dieser Heilige Geist beständig in uns Zeugnis gibt von dem, was Gott in uns getan hat und immer noch tut. Gottes Gnade ist die praktische Konsequenz seiner Liebe. Deshalb sind sie, also Liebe und Gnade, in diesem Zusammenhang mehr oder weniger synonym. Deshalb sagt Paulus in unserem Predigttext, dass er darum betet, dass sie von dieser Liebe überfließend voll werden sollen, damit ihr Herz fest werden kann. Du kannst nirgends, absolut nirgends diese Festigkeit für dein Leben, für deinen inwendigen Menschen bekommen, als nur auf diesem Weg. Alles andere wird dich in falsche Sicherheit und in eine Abhängigkeit führen, die ins Verderben führt. Andere Menschen können dir keine Sicherheit geben, die sie ja selber nicht haben. Geld, Macht, Erfolg, Bestätigung durch andere Menschen können dir das nicht geben, denn sie sind nicht beständig. Sobald dir diese Person, die dir heute die Bestätigung gegeben hat, sich von dir abwendet, fällt dir dein Anker ins Wasser. Und du hast niemanden, der dir Sicherheit gibt. Was nützt dir die Bestätigung durch andere Menschen? Sie können morgen schon weg sein, dein Geld, deine Macht, dein Erfolg, die Bestätigung durch andere. Wenn sie deinem Herzen Sicherheit, Festigkeit, Beständigkeit geben sollen, dann bist du verraten. Paulus betet für sie, dass die Liebe überfließend ist und zunimmt. Wenn Gott unseren Bedarf an Liebe nicht stillen darf, dann kann diesen Bedarf an Liebe niemand stillen. Du kannst nicht Liebe aus dir heraus produzieren. Und du kannst schon gar nicht überfließende Liebe aus dir heraus produzieren. Nur seine Liebe ist überfließend, denn seine Gnade ist ewig. Seine Gnade hat kein Maß. Wir können Gottes Liebe, die sich in seiner ewigen Gnade manifestiert, nie ausschöpfen. Er hat genug für uns alle. Er hat genug für die ganze Welt. Er hat genug, dass wir sie frei verschenken können. Wir müssen nie, ja, ich habe zu Hause ein bisschen gehandwerkt und manchmal kalkuliert man etwas knapp. Und dann muss man gucken, dass man das irgendwie verteilt, dass es für alles reicht. Wir müssen nicht rationieren unsere Liebe zu dem anderen. Wir können sie frei verschenken. Wenn wir uns aufmachen für Gottes Liebe, dann sind wir ein Kanal, durch den er möglichst viel durchschicken will. Wenn wir den Bruder, die Schwester lieben, so wie Jesus sie liebt, dann werden wir Jesu Gnade, die wir selbst empfangen haben, auch nicht vor den Mitchristen zurückhalten können. Wenn wir den Bruder und die Schwester so lieben, wie Jesus sie liebt, dann können wir die Gnade, die Gott an uns hat wirksam werden lassen, nicht zurückhalten. Das geht nicht. Dann müssen wir ihnen gnädig sein. Dann müssen wir und können wir verzeihen und vergeben. Dann wird diese praktizierte Vergebung zu unserer eigenen Heilung werden. Freunde, es ist mir wirklich ernst. Es ist mir wirklich wichtig. Wir brauchen diese überfließende und darin noch zunehmende Liebe zueinander, oder wir werden in dieser Zeit nicht feststehen können. Wir werden nicht beharren können bis ans Ende. Das ist der Sprit, der unseren geistlichen Motor am Laufen hält. Der Kontrast zur Welt wird sichtbar werden. Und wohin werden die Menschen gehen, wenn die Liebe in vielen erkaltet? Wo werden sie denn hingehen, um Liebe zu finden, wenn nicht zu uns, die wir hoffentlich genügend Liebe haben für sie, weil wir uns nicht zu Fässern haben machen lassen, wo wir die Liebe für uns auf Vorrat untergebracht haben, um am Ende nicht auszugehen, keine Liebe mehr zu haben. Ich hoffe, dass wir diese durchlässigen Kanäle sind. Das Verrückte ist, dass Paulus die Gemeinde in Thessalonich wirklich anfeuert, zuzunehmen in der Liebe. Wir haben in unserem Vers hier und in zwei weiteren Versen das griechische Wort perisseo. Es kommt noch in Kapitel 4,1 und 4,10 vor. In 4,1 geht es darum, dass sie zunehmen sollen, überfließend werden im Ausleben des Wortes Gottes. Ja, wenn man das Wort Gottes tut, dann passiert da was. Wir sollen überfließend werden. Es hat etwas auch mit der Liebe zu tun, mit der Liebe, die wir dann wieder zu Gott haben, dass wir aus Liebe zu Gott dann auch tun, was er uns sagt. Aber in 4,10 geht es wiederum darum, dass sie in der Bruderliebe überfließend werden sollen. Und jetzt kommt's. Die Auswirkung von Paulus Ermutigung und Ermahnung sehen wir in 2. Thessalonicher 1,3, wo es heißt: Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist. Ja, wofür ist es denn angemessen, Gott zu danken? Weil euer Glaube reichlich wächst. Wie wäre es, wenn Morris, unser apostolischer Leiter, uns schreiben würde: Hey, ich bin Gott so dankbar, dass bei Gott, euch der Glaube reichlich zunimmt. Der nimmt nicht nur ein bisschen zu, sondern reichlich zu. Wie wäre das? Wäre doch super, oder? Und dann schreibt Paulus etwas weiteres. Und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Das ist ein Abschnitt, wenn man den sich mal auf der Zunge zergehen lässt oder eben mal ein wenig so durchmeditiert, dann merkt man, was da eigentlich drinsteckt, wenn man die Gemeinderealität kennt. Manchmal wünscht man sich als Ältester solche Auswirkungen in seiner eigenen Gemeinde zu sehen, dass eine Message wirklich bei jedem angekommen ist und nicht nur angekommen ist, sondern auch umgesetzt worden ist. Brüder und Schwestern, und ich adressiere euch heute wirklich mal so, ein bisschen fromm, aber ihr seid mir meine Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern, lasst uns unser Herz nicht vor dem verschließen, was Gott uns heute sagt. Wollen wir überfließend werden in der Liebe zueinander, damit unser Herz fest wird, weil Gott in uns in Gnade wirken kann? Wollen wir, dass durch diese gelebte, praktizierte Liebe ein Feuer entsteht, ein Licht entsteht, das von unserer Umwelt wahrgenommen wird und die Menschen zu diesem Licht, zu diesem Feuer, zu dieser Liebe hingezogen werden, weil sie sehen, die Botschaft, die die weitergeben, die funktioniert, die wirkt sich aus. Das kann man bei denen sehen. Die haben eine Freude, die haben eine Liebe, eine Echtheit, eine Offenheit, die mich anzieht. Das möchte ich auch haben. Das Gebet von Paulus und sein damit verbundenes Anliegen wurde erfüllt. Sie wurden zu Christen, die in einer überfließenden Liebe zueinander lebten. Überfließende Liebe führt dazu, dass wir in der Lage sind, eine Menge von Sünden zuzudecken. Was anderes könnte Sünde zudecken als Liebe? Nichts anderes. Jesus antwortete, gefragt, wie oft man am Tag denn vergeben soll. Was hat er gesagt? 7 mal 70 Mal. Gibt 490. Bedeutet, alle 3 Minuten am Tag vergeben. Wenn man den 24-Stunden-Tag nimmt. Alle 3 Minuten vergeben. So oft kann der andere gar nicht sündigen, wie ich ihm vergeben soll. Das heißt, wir sollen ständig, ohne Unterlass, dem anderen vergeben, wenn er uns an uns sündigt. Und Jesus sagt, in ein und derselben Sünde. Überfließende Liebe schenkt uns ein versöhnliches Herz. Überfließende Liebe rechnet das Böse nicht zu. Überfließende Liebe ist geduldig und langmütig. Am Freitag wollten wir ein Gottesdienstleitertreffen machen. Und aus unterschiedlichen Gründen ist es nicht zustande gekommen, obwohl es schon über ein halbes Jahr feststand. Was tut man da als Verantwortlicher? Wie bitte? Eine Flasche Wein aufmachen und den Abend genießen. Man reagiert mit der Entscheidung zur Liebe. Mit Geduld und Langmut. Und ich sage es ganz ehrlich, das ist nicht immer mein erster Gedanke. Es ist immer und immer wieder eine Entscheidung. Schreibe ich die Mail jetzt so oder schreibe ich sie so? Manchmal schreibt man die Mail 2, 3, 4 Mal und dann hat man alles verworfen und schreibt sie ganz anders. Warum? Weil die Liebe der Anfang sein sollte, diese überfließende Liebe. Wie viele Gemeinden sind schon in Krisen geraten und manche sogar auseinandergeflogen, weil man keine überfließende Liebe zueinander hatte. Weil aus einer Verletzung eine Kränkung wurde. Ja, zuerst ist man verletzt und dann krank. Das steckt ja in der Kränkung drin. Und aus der Kränkung wurde Verbitterung. Das hat sich verfestigt, die Krankheit. Und aus der Verbitterung wurde Unversöhnlichkeit. Und da ist es kaum rauszukommen. Überfließende Liebe lässt unser Herz tadellos in Heiligkeit wachsen. Überfließende Liebe spült den Unrat, den Hass, den Neid, die Missgunst, die Unversöhnlichkeit aus unserem Herzen, wenn wir es denn zulassen, wenn wir den Tropfen ziehen und sagen, Gott, lass deine Liebe durch mich hindurch fließen. Wenn wir kein Schwimmbad draus machen wollen, sondern ein Fluss. Paulus schreibt ihnen, dass er für diese überfließende Liebe in ihrem Leben betet. Ja, warum muss er das denn schreiben? Könnte er nicht hingehen und es einfach für sich tun? Maul halten, einfach beten und Gott überlassen. Nein, er schreibt ihnen, dass er für sie betet, damit sie auch wissen, dass er für sie betet, damit sie auch offen sind, wenn das Gebet dann erhört wird und sie Gottes Liebe in sich hineinlassen sollen. Die Frage ist also, wie offen bist du dafür, diese Liebe in dein Herz, in dein Leben fließen zu lassen? Wie offen bist du wirklich? Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du so bitter bist, dass sie wie ein Tropf sind, die schon oben beim Einlass des Herzens zumacht? Und die Frage stellt sich auch, was hindert diese Liebe in deinem Leben? In Römer 5:3-5 lesen wir Folgendes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es gibt so viele Gelegenheiten, in denen wir Bedrängnis erleben. Das griechische Wort für Bedrängnis ist Drangsal, Beklommenheit ist wörtlich Druck. Ja? Thlipsis ist Druck. Wir erleben den Druck in unseren Umständen. Ja, jeder kann da ein Lied davon singen, wenn er Arbeitsplatz ist, durch den Druck des Berufes, den Druck von Anforderungen, den Druck in der Beziehung, den Druck in der Gesellschaft. Wir erleben so viel Druck, so viel Slipsis. Unter Druck kommt das raus, was drin ist. Das ist eine alte Weisheit. Das ist bei einer Zahnpastatube oder bei Ketchupflaschen oder bei einer Silikonspritze immer dasselbe. Solange Druck drauf ist, kommt was raus. Deshalb muss man bei der Silikonspritze immer den Hebel umlegen und entspannen, damit nicht weiter rausläuft, wenn man nicht gerade will. So. Gott sagt, dass am Ende von Druck etwas stehen soll. Am Ende von Druck steht Hoffnung. Ja, Druck soll Hoffnung erzeugen. Wie erzeugt Druck Hoffnung? Durch Geduld und durch Bewährung. Das sind die entscheidenden Elemente. Wir hätten gern, wenn wir unter Druck sind, gleich die Hoffnung, dass es möglichst bald rum ist. Unter Druck sollen wir die Geduld nicht verlieren, sondern Geduld in uns wachsen lassen und ausleben. Und daraus wird dann eine Bewährung. Wir bewähren uns unter Druck. Und dadurch, dass wir Geduld haben, in Geduld ausharren. Daraus wird Bewährung, dass wir nicht aufgeben. Und wenn wir nicht aufgegeben haben, dann wächst in uns eine Hoffnung. Ja, die Hoffnung ist das, dass Gott uns in all dem durchtragen wird. Nicht nur in dieser Situation, sondern in jeder nachkommenden Situation, in der wir wieder unter Druck sind. Aber das Allerentscheidendste ist hier, wie wir das schaffen. Ich könnte jetzt sagen, reißt die Hacken zusammen, kneift die Arschbacken zusammen und zeigt es der Welt. Aber das Mittel ist nicht unsere Ich-Stärke, sondern das Mittel, wie wir da hinkommen, ist die Liebe. Ja, die Begründung für das, dass das passieren kann, ist, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Das ist der Grund. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Es ist die Liebe Gottes. Erlaubst du dem Heiligen Geist, dein Herz in Besitz zu nehmen und mit Gottes Liebe zu fluten? Amen. Ich möchte jetzt wieder mit euch beten. Für all diejenigen, die da Gebet brauchen. Und meine